Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. In der heutigen Ausgabe berichten wir über das Christentum. Das Evangelium des Johannes beginnt mit den Worten: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen.
Thank you.
Bhagavan Sri Satya Sai Baba sprach in vielen seiner Weihnachtsansprachen über Jesus. So sagte er in seiner Ansprache Weihnachten 2007 unter anderem:
Jesus erlebte während seiner Lebenszeit verschiedene Härten und Prüfungen. Er wurde der Retter und Messias der Armen und Verlassenen, und er half ihnen auf mancherlei Weise. Einst, als er durch die Wüste wanderte, kam eine arme Frau zu ihm und bat um Nahrung. Er reichte ihr Brot mit den Worten: Nimm dies. Als jemand fragte, woher das Brot käme, antwortete er: Es sei der göttliche Wille. Haltet Jesus nicht für einen gewöhnlichen Sterblichen. Seht Gott in ihm.
Das Christentum ist eine Weltreligion und derzeit die größte Religionsgemeinschaft. Sie ist hauptsächlich vertreten in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und den pazifischen Ländern. Die Wurzeln des Christentums liegen im Judentum. Die ersten Christen waren Juden, die sich im Glauben an Jesus Christus zusammenfanden. Sie erkannten in ihm den von den biblischen Propheten verheißenen Messias. Die griechische Bezeichnung ist Christus, das bedeutet der Gesalbte. Sie übernahmen Teile der jüdischen Tradition und die heiligen Schriften, wie zum Beispiel die Bibel oder den Tanach. In der Apostelgeschichte finden wir die Aussage, dass die Jünger Jesu Christi erstmals von den Bewohnern der römischen Stadt Antiochia Christen genannt wurden. Man sah offenbar das Christusbekenntnis der Anhänger von Jesus als charakteristisch für ihren Glauben an. Bald schon übernahmen die Christen diese Bezeichnung auch für sich selbst. Das deutsche Wort Christentum wird erstmals bei Walter von der Vogelweide belegt. Er lebte von 1170 bis 1230 nach Christus. Die Christen glauben an den all-einen Schöpfergott. Jedoch sehen sie in ihrem Glaubensbekenntnis Gott als Dreieinigkeit, als den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, die wesensgleich sind. Im Gegensatz zu der traditionellen jüdischen Glaubenslehre, die nur auf den all-einen Schöpfergott gründet. Das führte zur Spaltung des Judentums. Ein Teil der Juden folgte nun ihrem Glauben an den erschienenen Messias Jesus Christus, während der andere Teil bei seiner traditionellen Glaubensrichtung blieb. In seiner Weihnachtsansprache 1977 sagte Bhagavan über Jesus:
Von Anfang an war Jesu ein reiner, selbstloser, ohne Unterlass liebender Mensch. In seiner uneigennützigen Art weihte er jede seiner Handlungen dem Wohlergehen der Welt. Schon früh in seinem Leben verkündete er: Ich bin ein Gesandter Gottes. Ich bin als Diener aller Kinder Gottes gekommen.
Die zentrale Stellung im Christentum nimmt Jesus Christus ein. Doch war Jesus nicht der Gründer der christlichen Religion. Zeit seines Lebens stand er voll in der Tradition des jüdischen Glaubens. Man kann ihn eher einen Erneuerer oder jüdischen Reformer nennen. Jesus sagte: Ich bin nicht gekommen, um Neues zu verkünden, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Einen anderen hohen Stellenwert nimmt die Marienverehrung ein, die Verehrung der irdischen Mutter Jesu, Maria. Sie inspirierte alle Kunstrichtungen, sowohl in der östlichen als auch in der abendländischen Kultur. In der Bildhauerei und Malerei fand die Verehrung der Mutter Gottes ihren Ausdruck und auch in der Musik. Die Mutter Gottes wird am häufigsten mit dem Jesukind dargestellt. Bekannt sind die Ikonen, die vor allem im östlichen Raum zu finden sind. Dichter und Liedermacher, Komponisten, große Musiker drückten ihre Verehrung in ihren Liedern und Werken aus. Das wohl bekannteste Lied ist das Ave Maria von Franz Schubert. Die Hauptquelle des Christentums ist die Bibel, die Heilige Schrift. Die Bibel besteht aus zwei Teilen, dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Das Alte Testament entspricht zum größten Teil dem jüdischen Tanach und wurde sowohl von Jesus als auch von den Urchristen als heilige Schrift angesehen. Das Glaubensbekenntnis der Christen gründet hauptsächlich auf das Neue Testament, den Evangelien der Jünger Jesu, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, den Apostelgeschichten, den Briefen des Paulus und einigen Jüngern Jesu und der Offenbarung des Johannes. Doch sollte das Alte Testament unbedingt hinzugezogen werden, denn ohne dieses bleiben das Neue Testament und die Glaubenslehre unverständlich. Die Schriften des Neuen Testaments entstanden schrittweise und erst viele Jahre nach Jesus Tod, die im Laufe der ersten Jahrhunderte gemeinsam mit der Bibel der Juden im biblischen Kanon festgehalten sowie bewahrt wurden, als einheitliche Grundlage der christlichen Lehre. Wer kennt nicht die in der Bibel überlieferte Geschichte von Christi Geburt, die so wundersam ist und die im Neuen Testament in den Evangelien beschrieben wird? Wir wollen davon Abstand nehmen, sie hier zu wiederholen. Aber wir wissen wenig von Jesu Heranwachsen. Er wird in der Heiligen Schrift erst wieder erwähnt, als er im Alter von etwa 12 Jahren war. Hören wir, was Bhagavan in seiner Weihnachtsansprache 2001 über Jesus sagte, als dieser ungefähr dieses Alter erreicht hatte.
Prema Swarupulara, ee Christ matam anetundi, chin valla vachinatundi, Jesus valla, ee Jesus kudanu Jerusalemilo poi kurchunnadu.
Jerusalem.
Ee talli ఎక్కడ పోయినాడు అని ఏడుస్తుండాది. 4 సంవత్సరాల పిల్లవాడు, అక్కడ తిరునాళ్ళు జరుగుతుండాది. జెరూసలేం గొప్ప క్రౌడ్ అంతా చేరిపోయింది, కానీ ఈ పిల్లవాడు కనిపించలేదు. ఎక్కడ పోయినాడు అని వెతుకుతుంటే కట్టకడపడి సాయంకాలం వరకు వెతికింది. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కుటుంబం బాధపడుతూ కూర్చున్నారు ఒక దగ్గర. ఈ పిల్లవాడు పరిగెత్తి వచ్చాడు. నాయనా నాయనా వస్తువా అని ఆనందపడింది పాపం తల్లి. ఎక్కడుంటివిరా ఇంతకాలం? దైవం దగ్గరే ఉంటే. దైవం దగ్గరుంటే ఎవరైనా ఏడుస్తారా? ఎందుకు నువ్వు ఏడుస్తున్నావమ్మా?
Als Jesus ein kleiner Junge war, nahmen seine Eltern ihn mit nach Jerusalem. Nach einiger Zeit bemerkte Mutter Maria, dass ihr Sohn Jesus nicht mehr an ihrer Seite war. Seine Eltern waren sehr traurig darüber. Maria dachte, er habe sich in der Menge verirrt, und sie suchte den ganzen Tag nach ihm. Schließlich fand sie ihn, wie er völlig versunken der Predigt eines Priesters in der Synagoge lauschte. Sie umarmte ihn und vergoß Freudentränen und fragte, warum er fortgelaufen sei. Daraufhin sagte Jesus: »Mutter, warum sorgst du dich, wenn ich doch in der Gemeinschaft Gottes, meines Vaters, bin?«
Doch über die weiteren Jahre liegt ein großes Schweigen. Erst als Jesus das Alter von 30 Jahren erreicht hatte, setzt die Geschichte über Jesus Wirken wieder ein. Ich habe mich oft gefragt, was hat Jesus in diesen Jahren von seinem 13. bis 29. Lebensjahr getan? Wie hat er gelebt? Wo befand er sich? Und nirgends fand ich einen Hinweis in den überlieferten, bekannten Schriften. Ein klein wenig Licht in diese fehlenden Jahre brachte Bhagavan am ersten Weihnachtstag 1978, in deren Verlauf er viel über Jesus berichtete. Lasst uns einigen Auszügen aus dieser Ansprache lauschen.
Die Anhänger jeder Religion rufen den einen allgegenwärtigen Gott an, der ihre Gebete erhört, aus welchem Teil der Welt sie auch sein mögen, oder welche Sprache sie auch immer sprechen. Es ist derselbe Gott, der allen Menschen Gesundheit, Gedeihen, Frieden und Glück verleiht. Keine Religion hat einen gesonderten Gott, der Gnade nur über diejenigen ergießt, die sich zu seinem Glauben bekennen. Wie die meisten Suchenden suchte auch er das Göttliche in der objektiven Welt der Natur. Aber er erkannte bald, dass die Natur ein kaleidoskopartiges, von der eigenen Vorstellungskraft geschaffenes Bild ist, und fortan suchte er Gott in sich. Hierbei brachte ihm sein Aufenthalt in den Klöstern des Himalaya, in Kaschmir und anderen Zentren östlichen Asketentums und philosophischer Betrachtungen größeren Erfolg. Nachdem er sich anfänglich als Bote Gottes bezeichnete, erklärte er nach seiner Rückkehr aus dem Osten, dass er der Sohn Gottes sei. Denn die ehemalige Einstellung beinhaltete die Dualität, eine Herr-Diener-Beziehung, in der man sich den Anweisungen des Meisters nicht entziehen konnte. Man musste die in den heiligen Schriften niedergelegten Pflichten erfüllen. Dies störte ihn, und er empfand sich als Widerspiegelung Gottes, während Gott der Spiegel war. Die Verbindung zu Gott vertiefte sich. Das Ich war nicht länger ein entferntes Licht oder eine Wesenheit, das Licht wurde Teil des Ich. Wenn das Körperbewusstsein vorherrscht, empfindet man sich als Diener oder Botschafter. Herrscht jedoch das Herzbewusstsein vor, empfindet man Nähe und Vertrautheit. Darum erscheint in diesem Stadium die Vater-Sohn-Beziehung natürlich. Später, nachdem sich das Atman-Bewusstsein gefestigt hatte, erklärte Jesus: Ich und mein Vater sind eins. Ebenso wie man sagt: Ich war im Licht. Dann: Das Licht war in mir. Und jetzt: Ich bin das Licht. Jesus war nicht sein ursprünglicher Name, sondern Isa, was, wenn man die Buchstaben umstellt, Sai ergibt. Isa oder Sai, beide bedeuten Ishvara, Gott, das ewig Absolute, sein Bewusstsein Glückseligkeit, Satchit Ananda. In den tibetanischen Manuskripten des Klosters, in dem Isa einige Jahre verbrachte, wird der Name Issa geschrieben, was Herr aller Lebewesen bedeutet.
Thank you.
Wie in der Heiligen Schrift geschrieben steht, wurde Jesus durch Johannes, der als der Täufer bekannt war, angekündigt, noch bevor Jesus begann, durchs Land zu ziehen und die Botschaft Gottes und der Liebe zu verkünden. Sein Wirken fand hauptsächlich an den Ufern des Jordan statt. Und er taufte die Menschen, die seinen Worten gelauscht hatten und an sie glaubten. In seinen Predigten verkündete er das Königreich Gottes, das bevorstehe, und kündigte die Ankunft eines weit größeren Propheten an, als er selbst war. Damit meinte er das Kommen Jesu. Er sagte: Wahrlich, es wird einer kommen, der größer ist als ich. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Als Jesus dann eines Tages vor ihm stand und von ihm getauft werden wollte, weigerte er sich. Doch als er schließlich Jesu im Jordan taufte, da erschien eine Taube am Himmel in strahlendstem Licht, und die Stimme Gottes ertönte und sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Als Jesus zu predigen begann, tat er, wie wir wissen, auf seinen Wanderungen durchs Land viele Wunder. Er heilte Blinde, machte Lahme gehend, wandelte Wasser in Wein und so weiter. Und er sprach, wann immer sich die Möglichkeit bot, zu den Menschen. Der Kreis seiner Anhänger wuchs ständig. Immer wieder wird Jesu Speisung der Tausende zitiert. Rufen wir uns dieses Geschehen kurz in Erinnerung.
Eines Tages wollte er die vielen Menschen, die sich am Berg um ihn versammelt hatten, speisen, denn sie waren schon lange unterwegs und sie waren hungrig. Aber es fand sich nichts zu essen, das ausreichend gewesen wäre für 5000 Menschen. Jesus gebot den Jüngern, die paar Brote und Fische, die sie hatten, an alle auszuteilen. Und siehe, das Brot und die Fische mehrten sich auf wundersame Weise, und es war für alle mehr als genug da.
Und ein weiteres, gern und häufig zitiertes Ereignis war Jesu Wandeln auf dem Wasser. Hören wir eine kurze Schilderung dieser Begebenheit.
Nach einem solchen Tag schickte Jesus seine Jünger in ein Dorf, das auf der gegenüberliegenden Seite des Sees Genezareth lag. Sie bestiegen die Boote und ruderten über den See, nicht merkend, dass Jesus nicht mit ihnen war. Jesus selbst war auf den Berg gestiegen, um allein zu sein und zu beten. Als die Nacht hereinbrach und starker Wind aufgekommen war, begab Jesus sich aufs Wasser und ging darauf, bis er eines der Boote erreicht hatte. Seine Jünger erschraken, denn sie konnten sich nicht erklären, wie Jesus auf dem Wasser gehen konnte. Jesus aber sprach zu ihnen: Fasst Mut, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie: Hilf mir, Herr! Sofort streckte Jesus seine Hand aus, fasste Petrus und sagte: Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Wind legte sich. Die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder und riefen: Du bist wirklich Gottes Sohn.
An dieser Stelle möchte ich mit Bhagavans Weihnachtsansprache fortfahren. Lasst uns hören, was er weiter über Jesus sagt.
Jesus war ein Meister, geboren zu einem bestimmten Zweck, nämlich mit der Mission, Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl im Herzen des Menschen wiederherzustellen. Er war nicht an das Selbst gebunden. Er beachtete nie seinen Kummer und Schmerz, seine Freude oder seinen Vorteil. Er hatte ein Herz, das auf den Ruf des Seelenschmerzes, den Schrei nach Frieden und Brüderlichkeit antwortete. Er wanderte durch das Land, predigte die Liebe und goss sein Leben aus wie ein Trankopfer als Opfergabe für die Menschheit. Jesus konnte behaupten, dass sein Leben seine Botschaft war, denn er lebte unter den Menschen, wie er sie zu leben anwies. Man kannte ihn unter dem Namen Jesus. Er wurde vom Volk als Christus verehrt, da es in seinen Gedanken, Taten und Worten keine Spur von Ego entdeckte. Er war ohne Neid oder Hass. Er war erfüllt von Liebe und Barmherzigkeit, Demut und Mitgefühl. Als Jesus erklärte, er sei ein Botschafter Gottes, wollte er hervorheben, dass jeder ein Botschafter Gottes ist und als solcher sprechen, handeln und denken muss. Das ist das wahre Tätigsein, Karmakanda, das die Veden meinen, spirituelle Ausübung der Arbeit, Sadhana, Wiederholung des heiligen Namens, Japa, Dienst, Seva und Meditation, Dhyana. Bei weiterem Voranschreiten, so behauptete Jesus, kann jeder alle als Söhne Gottes erkennen, als seine eigenen Brüder und Schwestern, die Verehrung verdienen. Mit dieser Stufe auf dem ewigen religiösen Weg befassen sich die Veden im Abschnitt der Verehrung, Upasanakanda. Schließlich reift das Wissen zur Weisheit heran. Und wenn man erkennt, der Vater und ich sind eins, ist das Ziel, der Abschnitt der Erkenntnis, der Veden erreicht. Die Geburtstage von solch bedeutenden Menschenlehren wie Jesus müssen von der ganzen Menschheit gefeiert werden. Ihre Lehren gehören der gesamten menschlichen Rasse. Sie sollten nicht auf ein einzelnes Land oder eine Gemeinschaft beschränkt werden. Jesus fand, dass die Gelehrten und diejenigen, die in Ritualen gefangen sind, die wahre Religion vernebelt hatten.
Vater unser im Himmel, geheiligt.
kommen wir zu den grundlegenden Lehren des Christentums. Welche sind? Die 10 Gebote, die Seligpreisungen und die Bergpredigt, das Hohelied der Liebe und die Trinitätslehre. Jesus fasste die 10 Gebote, die im Alten Testament geschrieben stehen, in dem höchsten Gebot zusammen.
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken. Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.
Die Seligpreisungen und die Bergpredigten sind der Beginn von Jesus' Missionstätigkeit. Wir finden sie sowohl im Matthäusevangelium als auch im Lukasevangelium. Hier sind einige Beispiele, was Jesus sagte.
Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen.
Und hier einige Beispiele aus der Bergpredigt.
Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
Das Hohelied der Liebe steht im ersten Brief des Paulus an die Korinther geschrieben. Lasst uns auch hier einige Beispiele hören.
Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis, und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Wir erkennen, dass Jesus nichts anderes predigte als das, was wir auch durch Bhagavan Sri Satya Sai Babas Ansprachen kennen. So begann Bhagavan zum Beispiel seine Weihnachtsansprache 2001 mit den Worten:
Dushanambu Himsa Durambu Ganetti Dushanambu Himsa Durambu Ganetti Prema Bhava Mulanu Pempu Jesi Sarva Mekamana సద్బుద్ధి కలిగిన జనులే భూమిని స్వర్గముగా మార్చు దూషణంబు హింస దూరంబుగా నెట్టి ప్రేమభావములను పెంపుజేసి సర్వమేకమన్న సద్బుద్ధి కలిగిన జనులే భూమి యందు స్వర్గమవును జనులే భూమి యందు స్వర్గమవును
Nur wenn die Menschen Hass und Gewalt verbannen, Liebe entfalten und erkennen, dass alle eins sind, kann die Erde zum Himmel transformiert werden. Und nun zur Trinitätslehre. Sie lehrt die Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Sie besagt, dass Gott in drei Aspekten existiert. Sie scheinen zwar voneinander verschieden, sind jedoch in ihrem göttlichen Wesen eins. Daher ist jede der drei Wesensmanifestationen als der eine und wahre Gott anzusehen. Alle drei stellen nach außen ein einziges Wirkprinzip dar, unterscheiden sich aber nach innen, was ihr Ursprungsverhältnis angeht. Gott Vater war und ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und mithin ursprungslos und immer nur selbst Ursprung. Auch Ursprung für Gott Sohn, der vom Vater aus der göttlichen Substanz gezeugt wird. Gott Geist entspringt beiden als die wirkende Göttlichkeit, sozusagen der Odem, der Sein und Leben schafft und erfüllt. Am Ende des Matthäusevangeliums steht folgende Aussage: Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Jesus trat hervor und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Jesus betrachtete somit nicht nur das jüdische Volk als auserwählt, sondern die Menschheit in ihrer Gesamtheit. Des Weiteren basiert die zentrale Lehre des Christentums auf die Menschwerdung Gottes, den Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi. Die Christen glauben an Jesus als den wahren Gott und den wahren Menschen. Jesu Tod am Kreuz wird als Erlösungstat verstanden. Die Menschwerdung und der freiwillige Opfertod gelten als Ausdruck äußerster Liebe Gottes zur verlorenen Menschheit. Die Liebe zu Gott und dem Mitmenschen, die Nächstenliebe, ist das zentrale Thema für christliches Handeln. Wer kennt nicht die Passions- und Ostergeschichte? Rufen wir uns einige Geschehnisse ins Gedächtnis und lassen wir Bhagavan zu Wort kommen über die Ereignisse vor Jesu Gefangennahme und um Jesu Kreuzigung. In seiner Weihnachtsansprache 1978 sagte er:
Er engagierte sich dafür, sowohl Spiritualität als auch Moral zu lehren. Denn Erziehung ist das eigentliche Licht des Lebens. Jesus sah, dass die Leute hinter Glasperlen herliefen und sie für Diamanten hielten, denen sie hohen Wert beimaßen. Er besuchte die heiligen Stätten und bemerkte, dass sie zu Märkten geworden waren, in denen die Gnade gehandelt und kommerzialisiert wurde. Er verurteilte die Priesterschaft, welche diese Praktiken tolerierte und förderte. Dadurch zog er sich den Zorn der Tempelherren und Klostervorsteher zu. Sie überredeten einen der Jünger von Jesus, ihn für 30 Silberlinge zu verraten. Den römischen Herrschern wurde erzählt, dass er versuchte, sich selbst zum König zu erklären, und so konnte er des Verrats angeschuldigt und bestraft werden. Aufgrund der Beharrlichkeit seiner Ankläger befahl der Gouverneur seine Kreuzigung. Als Jesus an das Kreuz genagelt wurde, hörte er die Stimme des Vaters sagen: »Alles Leben ist eins, mein lieber Sohn. Behandle alle gleich.« Und Jesus bat darum, dass jenen verziehen werden möge, die ihn kreuzigten, da sie nicht wüssten, was sie täten. Jesus opferte sich um der Menschheit willen. Um den Menschen zu erhöhen und dessen Bewusstseinsebene anzuheben, musste er sich als Mensch inkarnieren. Er musste auf ihre eigene Art und in ihrer Sprache zu ihnen sprechen. Er musste sie die Methoden lehren, die sie annehmen und praktizieren konnten. Sehr früh im Leben erklärte er, dass er gekommen sei, um den spirituellen Weg zu erleuchten. Selbst als Knospe strömte er Duft aus. Er hatte das Licht in sich. Wie sonst könnte ein winziges Glühwürmchen als Lampe erscheinen?
Die Glaubensgewissheit lag für die ersten Christen in den Ereignissen zu Ostern begründet, dem dritten Tag nach der Kreuzigung Jesu. Damals, so die Überzeugung der Christen, wirkte Gott an Jesus als erstem von allen Menschen die Auferstehung bzw. Auferweckung und bestätigte somit die Botschaft Jesu vom kommenden Reich Gottes. Die Jünger Jesu machten die Erfahrung, dass der auferstandene Jesus ihnen erschien und seine bleibende Gegenwart zusagte. Das Symbol schwerster Qualen erinnert an die unerhörte Tat Gottes, der sie für die Menschen auf sich genommen hat. Dass seine Passion, sein Leiden so gemeint ist, hat Jesus selbst beim letzten Abendmahl, das er mit seinen Jüngern vor seinem Tod einnahm, gesagt. Bhagavan formulierte dieses in seiner Weihnachtsansprache 1978 so.
Jesus sagte, dass das Brot, welches sie während des letzten Abendmahls zu sich nahmen, sein Fleisch sei und der Wein sein Blut. Damit wollte er sagen, dass alle lebenden Wesen aus Fleisch und Blut so behandelt werden sollten wie er und dass zwischen Freund und Feind, uns und den anderen, kein Unterschied gemacht werden sollte. Jeder Körper ist sein Körper, erhalten durch das Brot. Jeder Tropfen Blut, der in den Adern eines jeden lebenden Wesens fließt, ist sein. Angeregt durch die Wirkung des Weines. Das heißt, jeder Mensch ist göttlich und muss so verehrt werden. Ihr arbeitet als Botschafter oder Diener Gottes. Später verehrt ihr ihn, wie ein Sohn seinen Vater verehrt. Und schließlich erlangt ihr die Weisheit, dass ihr und er eins seid. Das ist die spirituelle Reise. Und Jesus hat den Weg klar aufgezeigt.
Durch sein Leben und sein höchstes Opfer demonstrierte er seine Einheit mit Gott und erreichte Unsterblichkeit.
Rajasya sthane svatejasa bhani swarnarasya sthane
Ein tragendes Element des christlichen Glaubens ist das Gebet. Hierbei ist das Vaterunser von großer Bedeutung. Denn es ist das Gebet, das Jesus seinen Jüngern gab. Es steht geschrieben im Matthäusevangelium. Jesus sagte:
Wenn du aber betest, gehe in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet, noch ehe ihr ihn bittet. Darum sollt ihr also beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.
Auch die Musik gehört von jeher zur liturgischen Ausdrucksform des christlichen Glaubens. Die bedeutendsten Musiker schufen in allen Zeitepochen der Musikgeschichte Werke auch für die Kirchenmusik. Ich will nur einige von ihnen nennen: Georg Friedrich Händel, der Messias, Johann Sebastian Bach, das Weihnachtsoratorium, Wolfgang Amadeus Mozart, das Requiem. Aber auch Dichter wie Martin Luther oder Paul Gerhardt schufen im deutschsprachigen Raum wunderbare Lieder, die die weitere Entwicklung der Kirchenmusik maßgeblich beeinflussten. Doch ist der Einfluss des christlichen Glaubens nicht allein auf die sogenannte klassische Kirchenmusik begrenzt, sondern findet sich auch in anderen Stilrichtungen, so zum Beispiel in der Gospelmusik. Wenden wir uns nun der Geschichte des Christentums zu. Um das Jahr 380 nach Christus, als das Christentum zur Staatsreligion im Römischen Reich erklärt wurde, erhielt Jesus den Beinamen Christus. Das bedeutet die unmanifestierte und verborgene Kraft, die sich selber ausdrückt und manifestiert. Christus ist einer, der die Mittel manifestiert, an denen es fehlt. Zu dieser Zeit stellte man die Zeitrechnung um und begann mit der Geburt Jesu als dem Jahr Null. Die Veränderung durch Zeit, Ort und Umstände bringt auch Veränderungen im Verständnis der Religionen und Glaubensgemeinschaften mit sich. Das ist in allen Religionen ersichtlich. Solche Veränderungen sind auch in der Geschichte des Christentums zu sehen. Die Vielfalt der christlichen Kirchen und Gruppierungen geht genau genommen auf drei große Spaltungen zurück, die im Abstand von jeweils etwa 500 Jahren die Christenheit aufs Stärkste erschütterten. Die erste große Spaltung geschah im 4. und 5. Jahrhundert als Folge des Streits über Jesus Christus als wahrer Gott und bewirkte, dass die Kirchen sich trennten. In die Kirche des Orients und in die der abendländischen Kirche, die unter der Führung der Patriarchen und des Papstes in Europa stand. Im 11. Jahrhundert kam es dann innerhalb der abendländischen Kirche zur Spaltung, aus der die lateinische Westkirche unter der Führung des Papstes und die orthodoxe Ostkirche unter der Führung mehrerer Patriarchen hervorgingen. Im 16. Jahrhundert schließlich zerfiel die Westkirche in die römisch-katholische Kirche einerseits und in die anglikanische Kirche sowie die protestantischen Kirchen andererseits. Während die evangelischen Kirchen sich allein aus der biblischen Schrift heraus begründet sehen, sieht sich die römisch-katholische Kirche durch die Schrift und die Überlieferung begründet. Wir wollen kurz auf diese Spaltung der christlichen Kirche eingehen. Im Laufe der Jahrhunderte hatte sich das Christentum vom Urchristentum wegentwickelt. Als oberstes Kirchenhaupt wurde das Amt des Papstes eingeführt, der sich zuerst als Mittler zwischen Mensch und Gott sah und später sich als Stellvertreter Christi verstand. Zu vielen anderen Praktiken, die der Augustinermönch Martin Luther, er lebte von 1483 bis 1546, kritisch betrachtete, kam der Handel mit den sogenannten Ablasszetteln. Gegen Geld konnte sich jeder einen Ablasszettel kaufen, und wie es hieß, wurden ihnen dadurch die Sünden vergeben. Seine tiefgreifenden Bibelstunden führten ihn in Konflikt mit der Kirche, was schließlich zu dem allseits bekannten Anschlag der 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg führte. Der Überlieferung nach geschah das am 31. Oktober 1517. Das war der Ausgangspunkt zur Spaltung der Kirche in die römisch-katholische und die evangelische oder protestantische Kirche, was nicht plötzlich geschah, sondern man kann sagen, dass sich die Reformation etwa in den Jahren 1520 bis 1525 entwickelte. Luther sah Gottes ewige Gerechtigkeit als ein reines Gnadengeschenk, das dem Menschen nur durch den Glauben an Jesus Christus gegeben werde. Sie sei kein menschenmögliches Werk. Mit folgendem Zitat von Jesus, das in einer seiner Abschiedsreden an seine Jünger im Johannesevangelium festgehalten ist, möchte ich schließen.
Ich habe noch viel zu sagen, aber ihr könnt es nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit führen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Psi Global Harmony Deutschland verabschiedet sich für heute. Wir bedanken uns bei all jenen, die bei der Gestaltung dieser Sendereihe mitgeholfen haben. Redaktion und Moderation Inge Sadai. Mögen Swamis Liebe und Segen euch umfangen.